NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brock. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Er war es offenbar. Der Angeklagte im Prozess um den Bombenanschlag auf den BVB-Bus im April hat die Tat heute gestanden. Dazu haben wir gleich Einzelheiten. Wir berichten aus London. Dort hat Premierministerin May überraschenderweise ihr Kabinett umgebildet. Und in Köln und Düsseldorf erreicht das Rheinhochwasser heute seinen Scheitelpunkt. Auch hierzu versorgen wir Sie mit Informationen. Als erstes aber in Bericht und Kommentar Neues über das Personal bei den Grünen. Nach Bundestagswahl und dem Ende der Jamaika-Träume stellt sich die Partei frisch auf und auch die Bundestagsfraktion soll eine neue Führung bekommen. Sehr grundsätzliches grünes personelles Stühlerücken ist also angesagt und die Kandidaten, die kommen so langsam aus dem Gestrüpp. Währenddessen hat Simone Peter heute angekündigt, dass sie nicht wieder kandidiert als Vorsitzende. Christoph Prössl fasst zusammen, wie es steht.
Simone Peter stand 4 Jahre an der Spitze der Partei neben Cem Özdemir. Sie wollte sich einer Erneuerung nicht verschließen, schrieb Peter in einem offenen Brief. Dass sie zur Wiederwahl nicht mehr antritt, fällt ihr auch deshalb leicht, weil die niedersächsische Grünen-Politikerin Anja Piel ihre Kandidatur erklärt hat. Piel wird, wie Peter, dem linken Flügel der Partei zugeordnet.
Ich habe durchaus dafür geworben, dass auch in der Parteispitze die verschiedenen Richtungen und Strömungen, die wir nun mal haben, auch zusammenfinden,
sagte Simone Peter heute nach dem Treffen des Parteivorstandes in Berlin. Der Grünen-Politikerin ist es wichtig, dass die Partei von einem Realo und einem oder einer Parteilinken geführt wird. Und weil bislang nur Bewerbungen von Realos vorlagen, hatte Peter sich noch offen gehalten, zu kandidieren. Sie gilt als Vertreterin des linken Flügels. Viele in der Partei kritisierten, sie sei wenig durchsetzungsstark.
Wird jetzt sicher ein paar Tage Zeit nehmen, um zu überlegen, wie es weitergeht. Aber ich bin mir sicher, mit der Partei geht es gut weiter. Wir sind gut aufgestellt. Wir haben viele aktive, junge und erfahrene Leute. Quereinsteigerinnen, Menschen, die schon lange dabei sind.
Erfahren ist auch Anja Piel. Die 52-jährige Industriekauffrau ist Fraktionsvorsitzende der Landtagsfraktion in Niedersachsen und war bereits 2-mal Spitzenkandidatin der Grünen bei den Landtagswahlen 2013 und 2017. Welche Akzente Anja Piel setzen könnte, deutete sich in ihrem Bewerbungsschreiben an. In dem öffentlichen Papier für die Parteimitglieder heißt es, obwohl es Deutschland gut gehe, gehe es nicht gerecht zu. Sie will sich für eine Umverteilung einsetzen und verspricht bessere Beteiligungsverfahren innerhalb der Partei. Ende Januar bestimmen die Delegierten auf dem Parteitag die neue Spitze. Neben Anja Piel tritt Robert Habeck an, Umweltminister aus Schleswig-Holstein, und Annalena Baerbock, Bundestagsabgeordnete aus Brandenburg. Die beiden gelten als Realos, betonten bislang aber stets, dass sie die Flügelkämpfe überwinden wollten. Cem Özdemir wiederholte heute, dass er auch nicht als Vorsitzender für die Bundestagsfraktion kandidieren werde.
Es ist schon so, das habe ich ja in dem Interview in der FAS deutlich gemacht, das will ich nicht verhehlen, dass ich mir das durchaus habe vorstellen können, Fraktionsvorsitzender zu sein. Es liegt jetzt nicht daran, dass ich es mir nicht zutraue.
Aber er gehe davon aus, dass er keine Mehrheit in der Fraktion erhalten werde. Für den Fraktionsvorsitz kandidieren Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter. Die Fraktion will Ende der Woche darüber abstimmen.
Bericht von Christoph Prössl. Auf ein Bier mit Özdemir. Ja, das haben die Grünen schon mal auf dem Wahlplakat geschrieben. Und die konnten sicher sein, dass reichlich Leute kommen werden. Denn Cem Özdemir ist seit langem eine Führungsfigur der Partei. Bisher als Vorsitzender, Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl. Und er wollte erkennbar Bundesminister werden, aber daraus wird ja nun nichts. Ist das also jetzt sein Karriereende? Und was bedeutet der aktuelle große Personalwechsel für die Grünen? Hier ist die Meinung von Bettina Nutz.
Zukunft wird aus Mut gemacht. Der Wahlkampfslogan der Grünen erweist sich gerade als Last und als Chance zugleich. Die beiden noch Chef-Sternchen-Innen der Partei, Simone Peter und Cem Özdemir, mögen sich diesen Satz erst einmal selbst zusprechen. Beide geben ihre Posten nämlich widerwillig auf. Ihre Zukunft ist ungewiss. Dabei dürfte Peters Rückzug die meisten Grünen wohl erleichtern und sie selbst vor einem herben Gesichtsverlust auf dem Parteitag Ende Januar bewahrt haben. Dass Cem Özdemir erst einmal einfacher Abgeordneter im Parlament sein wird, liegt sowohl an der gescheiterten Jamaika-Option als auch daran, dass die Partei mit ihren strengen Proporzregeln nun keinen Spitzenposten für den bundesweit prominentesten Grünen bereithält. Also, mehr denn je wird es nun um einen grünen Aufbruch gehen, um die Frage, wer soll es in Zukunft mit welcher Strategie schaffen, die Partei durch das tiefe Tal zu führen, durch die Durststrecke als kleinste Oppositionsstimme unter Vieren, falls es zur Neuauflage der Großen Koalition kommt. Da muss Zukunft mit viel Mut gemacht werden. Denn wann, wenn nicht jetzt, soll der lang versprochene Generationswechsel kommen? Wann neue Gesichter und wann die Entfesselung von allzu starren Quoten von sturem Proporz? Die Voraussetzungen stimmen. Die Partei ist seit den Jamaika-Sondierungen geeint wie selten in ihrer Geschichte. In jüngsten Umfragen hat sie ihre lang ersehnte Zweistelligkeit erreicht und die Bewerber für die Parteispitze sind vielversprechend. Schon allein, weil sie die Grünen vielleicht nicht neu, aber anders erfinden wollen. So will Robert Habeck eine Partei der progressiven Mitte, wie er sagt, und kann damit auf seine Regierungserfahrung als Umweltminister in Schleswig-Holstein verweisen, wo Habeck ständig die Interessen aller im Blick haben muss, ob Naturschutz, Tourismus oder Landwirtschaft. Annalena Baerbock hat sich mit Mitte 30 längst als Klimaexpertin ihrer Partei einen Namen gemacht, verkörpert das Kernthema der Grünen und die zweifache Mutter zeigt, dass eine politische Karriere mit Familie mehr als nur machbar ist. Dass neben den beiden Realos, die auf diese Qualifikation keinen Wert mehr legen, nun die Partei Linke mit Anja Piel aus Niedersachsen auch den Hut in den Ring geworfen hat, könnte eher einen als spalten. Denn auch Piel will, dass Schluss ist mit grüner Nabelschau. Dass es aber gilt, an grünen Werten festzuhalten, auch übrigens an Fragen von sozialer Gerechtigkeit. Es brechen neue Zeiten an, gab heute selbst der scheidende und auch ziemlich zerknirschte noch Vorsitzende Özdemir zu. Neue Zeiten, andere Grüne, die jetzt deutlich zeigen sollten, wie viel mehr sie im programmatischen Köcher haben als Merkel, Seehofer, Schulz oder Lindner. Mehr Auswahl an Spitzenpersonal gibt es bei den Grünen schon jetzt.
Der Kommentar im Echo des Tages von Bettina Nutz. Und wir bleiben in Berlin. Heute ist Tag 106 seit der Bundestagswahl, falls ich mich da nicht verzählt habe. Eine neue Koalition steht noch nicht, geschweige denn eine neue Regierung. Und dementsprechend macht sich ein wenig Ungeduld breit. Immerhin laufen jetzt wieder politische Sondierungen, diesmal in Schwarz-Rot. Dagmar Pepping, die Kollegin, beobachtet das Geschehen heute. Frau Pepping, es ging um Themen, wie man hörte, zum Beispiel um die Europapolitik. Was heißt das?
Ja, da haben sich die drei Chefs, Angela Merkel, Horst Seehofer und Martin Schulz, selbst zusammengesetzt. Das Thema ist Chefsache. Und Martin Schulz, der ja auch diese Vision von einem Vereinigten Staaten von Europa bis zum Jahr 2025 betreibt, der sagte, Deutschland müsse endlich wieder Motor in Deutschland werden. Und da versucht man jetzt einen gemeinsamen Kurs hinzukriegen zwischen Union und SPD. Die SPD steht ja eher den Reformvorschlägen von Frankreichs Präsident Macron nahe, während ja insbesondere bei der CSU Skepsis herrscht, ob man die Integration der Europäischen Union weiter vertiefen soll. Und da haben heute eben die Parteichefs zusammengesessen. Aber Details sind noch nicht nach außen gedrungen. Erst gegen 19 Uhr, so heißt es, wird Michael Grosse-Brömer als parlamentarischer Geschäftsführer der Union heute ein Statement abgeben, wie weit man gekommen ist.
Wir werden das weiter beobachten im Verlauf des Abends. Europapolitik ist ja nicht so ein Streitthema, wie ich mal vermute. Was ist denn mit dem Klimaschutz? Da geisterten heute Nachmittag die Schlagzeilen herum, die Koalition, wenn sie denn zustande kommt, wolle das Klimaschutzziel aufgeben.
Ja, da soll es eine Einigung in der Arbeitsgruppe geben zwischen Union und SPD, dass man dieses Ziel offiziell aufgibt. Man kann sagen, dass sich SPD und die Union da ehrlich machen, weil Experten schon seit langem gesagt haben, dass man dieses Klimaschutzziel, dieses Einsparziel für CO2 bis 2020 in Deutschland nicht einhalten kann. Das wäre natürlich auch eine Niederlage für Angela Merkel, die sich ja selber gerne den Mantel der Klimakanzlerin umgelegt hat. Aber die Gesprächspartner beteuern, dass sie eben möglichst nah an das Ziel rankommen wollen, auch wenn sie es nicht offiziell einhalten können, weil die Zahlen einfach zu schlecht sind. Aber da scheint es schon mal eine Einigung bei der SPD und der Union zu geben, auch wenn es noch nicht abgesegnet ist.
Und zum Schluss der Spitzensteuersatz, so heißt es, soll später greifen. Heißt jetzt was genau?
Ja, man kann sich vorstellen, dass der Spitzensteuersatz von 42% erst ab einem Jahresabkommen-Einkommen von 60.000 Euro gelten soll. Bisher liegt die Grenze bei 53.700 Euro. Das ist auch noch nicht beschlossen. Auch das steht nur in einem Arbeitspapier von Fachleuten in den Gruppen. Aber darauf könnte es hinauslaufen, dass man eben den Spitzensteuersatz später greifen lässt. Und davon könnten insbesondere Facharbeiter profitieren.
Erste aktuelle Pegelstände aus Berlin von den schwarz-roten Regierungssondierungen. Dagmar Pepping war das live für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Das war ein Schock im vergangenen April. Der Mannschaftsbus von Borussia Dortmund wurde damals das Ziel eines Bombenanschlags. Die Spieler waren gerade auf dem Weg ins Stadion zu einem Champions League-Spiel und dann gab es Ermittlungen. Die Ermittlungen haben relativ schnell ergeben, dass ein 28-jähriger Russlanddeutscher dringend tatverdächtig ist. Heute hat der Mann die Tat vor Gericht gestanden. Aus Dortmund, Wolfram Götz.
Ohne erkennbare Gefühlsregung trug Sergej W. sein kurzes Geständnis vor. Er bedauere die Tat zutiefst, sagte er, und entschuldigte sich bei den Opfern des Anschlags. Allerdings bestritt er, dass er den Tod von Menschen in Kauf genommen habe, wie Gerichtssprecher Thomas Jungkamp erklärt.
Er hat also eingeräumt, dass er die Sprengsätze gebaut, gelegt und auch gezündet hat. Auch hat er eingeräumt, dass er dies getan hat, um über fallende Aktienkurse am Markt Geld zu verdienen.
Sergej W. wollte seinem Geständnis zufolge niemanden verletzen oder gar töten. Vielmehr habe er die Sprengsätze absichtlich so konstruiert und angebracht, dass niemand zu Schaden kommen sollte. Für seinen Anwalt Karl Heidenreich ist das schlüssig.
Trotz der Menge des verwendeten Sprengstoffs ist ein einziger Splitter von 90 Splittern nur im Bus gelandet, weil halt der Angeklagte diese Sprengvorrichtung anders ausgerichtet hat als auf dem Bus direkt.
Die Anwälte der BVB-Spieler, die im Prozess als Nebenkläger auftreten, halten das dagegen nicht für glaubwürdig. Tatsächlich wurden BVB-Innenverteidiger Marc Bartra und ein Polizist verletzt, der den Mannschaftsbus auf einem Motorrad begleitete. Die Staatsanwaltschaft geht von versuchtem Mord in 28 Fällen aus. Der Angeklagte habe den Tod der Businsassen zumindest billigend in Kauf genommen. Dafür droht Sergej W. lebenslange Haft. In Dortmund waren sich auch die Fans des BVB in ihrem Urteil über das Geständnis des Angeklagten ziemlich einig.
Quatsch, wenn man sowas macht, ja, dann rechnet man damit, dass da jemand verletzt wird oder vielleicht sogar getötet wird.
Der wusste genau, dass der Mannschaftsbus da vorbeifährt. Der wusste genau, dass der Menschen damit verletzen wird.
Also ich glaube, mit der Nummer kann man sich nicht rausreden. Das ist ja schon erschreckend eigentlich, dass man sowas behauptet. Ne?
Auch wenn er jetzt gesteht, dann ist das nur, um mit einer milderen Strafe wegzukommen. Schutzbehauptung, reine Schutzbehauptung.
Nach der Aussage des Angeklagten hörte das Dortmunder Schwurgericht noch einen leitenden Ermittler des Bundeskriminalamtes als Zeugen. Er breitete detailliert die Puzzleteile aus, die Staatsanwaltschaft auf die Spur des Angeklagten gebracht hatten. Und der Ermittler bekräftigte, dass die drei explodierten Sprengsätze eine potenziell tödliche Wucht gehabt hätten.
Ein paar Vorurteile gefällig? Bitteschön. Beamten sagt man ja nach, dass sie noch mit Ärmelschonern arbeiten, mit Schreibmaschine, Kohlepapier und manchmal sogar mit einem Faxgerät, das sie aber nicht so richtig bedienen können. Das ist natürlich Quatsch. In Wirklichkeit stellt sich der öffentliche Dienst mehr denn je der Digitalisierung, und zwar sowohl bei Bund, Ländern als auch bei Gemeinden. Das war heute ein Schwerpunktthema auf der Jahrestagung des Deutschen Beamtenbundes in Köln. Susanne Fritz hat zugehört und festgestellt, da ging es vor allem im ersten Moment um Personalmangel nahezu überall im öffentlichen Dienst.
Der Personalmangel in den Schulen, Kitas und bei der Polizei ist eines der wichtigen Themen der Jahrestagung von Beamtenbund und Tarifunion in Köln. Nach Angaben des Dachverbandes fehlen dem Staat mehr als 180.000 Mitarbeiter. Die größte Lücke bestehe in den Kommunen bei den Erziehern. Aber auch die Polizei von Bund und Ländern braucht laut Beamtenbund 8.500 weitere Mitarbeiter. Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, fordert noch viel mehr Polizisten.
Die Länder müssen jetzt in die Spur kommen. Nicht alle Länder, es gibt einige, wie beispielsweise Bayern, die schon gut vorgelegt haben, die auch in der Vergangenheit nicht gekürzt haben. Aber andere müssen noch deutlich nachlegen. Wir brauchen mehr Personal. Und das ist mit 15.000 neuen Stellen nicht getan. Angesichts der Aufgabenfülle muss die Zahl 50.000 heißen.
NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper kündigte bei der Tagung an, dass die neue Landesregierung in diesem Jahr gegen den Personalmangel im öffentlichen Dienst zur Tat schreiten wolle.
Wir haben für 2018 ein richtiges Maßnahmenpaket. Es gibt mehr Polizisten, es gibt Polizeiverwaltungsassistenten. Wir stellen Richter und Staatsanwälte ein. Wir machen insgesamt einen Aufwuchs in der Finanzverwaltung, werden eine neue Taskforce gegen internationale Kriminalität bilden. Also es gibt tatsächlich mehr Personal auf der ganzen Linie, vor allen Dingen auch im Bildungsbereich. Da sind es hinterher zusammengerechnet über 5.000 neue Lehrerinnen und Lehrer.
Allerdings werde das noch nicht ausreichen, um den Mangel an Lehrern, Polizisten oder Erziehern in NRW zu beheben, sagt der NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper. Aber es sei ein Anfang. Ein weiteres wichtiges Thema der Tagung des Beamtenbundes und der Tarifunion ist die Digitalisierung des öffentlichen Dienstes. Darin sieht der Dachverband vor allem eine Chance, so der Vorsitzende Ulrich Silberbach.
Wir kommen ein Stück weit weg von der ärmelschonenden Verwaltung, wir kommen hin zur beratenden Verwaltung, weil wir entlastet werden von den Routineaufgaben. Aber auch das setzt voraus, dass die Politik diesen Weg mitgehen will. Wenn die Politik nur einseitig Spargedanken vor Augen haben sollte beim Thema Digitalisierung, dann wird das ein Fiasko.
Das heißt, eine digitale Verwaltung könnte schnell und effektiv sein. Schluss mit langen Wartezeiten, etwa auf einen Hochzeitstermin oder einen Termin für die Verlängerung des Reisepasses. Stattdessen könnten die Mitarbeiter in den Verwaltungen beraten und sich um die Bürger kümmern. Vorausgesetzt, die Politik nutzt die Digitalisierung nicht, um Stellen zu streichen. Auch in den Schulen könnte die Digitalisierung ein großer Gewinn sein. Dafür muss die Politik die Schulen aber entsprechend ausrüsten. Mit WLAN, digitalem Support, geschultem Personal und Programmen. Trotzdem ersetze der PC nicht den Lehrer, meint die Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes Susanne Lind-Klitzing.
Wir brauchen den Lehrer, die Lehrerin, die die Schülerinnen und Schüler begleitet, um aus den Informationen, die sie aus dem Netz holen, verfügbares Wissen gestalten zu können. Und dazu braucht man einen Begleiter. Das ist Bildung. Und da ist der Lehrer, die Lehrerin unersetzlich.
Stimmen und Positionen auf der Jahrestagung des Deutschen Beamtenbundes in Köln gesammelt von Susanne Fritz. Hier ist WDR 5 und NDR Info mit dem Echo des Tages. Wir gehen nach England. Theresa May, seit knapp 1,5 Jahren ist sie britische Premierministerin. Und man muss sagen, ihre Amtsführung weist allerlei Pleiten, Pech und Pannen auf in dieser Zeit. Zumindest sehen das so Beobachter. Das liegt nicht nur an den Tücken des bevorstehenden Brexit. Es liegt auch an ihrer mittlerweile sehr, sehr knappen Mehrheit im Parlament in London. Jetzt will Theresa May offenbar herauskommen aus dieser Dauerdefizit. Sie hat heute ihr Kabinett umbesetzt und ihre konservative Partei bekommt auch einen neuen Vorsitzenden. Hintergründe von Thomas Spickhofen.
Es war ein Kommen und Gehen heute in Number 10 Downing Street, dem Regierungssitz von Premierministerin Theresa May. Die erste Überraschung gleich am Vormittag. Der Minister für Nordirland, James Brokenshire, tritt zurück, freiwillig, aus gesundheitlichen Gründen. Er muss sich einer Operation an der Lunge unterziehen. Das wird einige Wochen dauern. Nordirland braucht in dieser Zeit aber alle Aufmerksamkeit. Und diese große Anstrengung kann ich im Moment nicht leisten. Nordirland hat seit einem Jahr keine Regionalregierung mehr. Der Landesteil wird in wichtigen Fragen derzeit aus London gesteuert. Und die nordirisch-irische Grenzfrage ist eines der zentralen Probleme im Brexit-Prozess. In allen Fällen spielte Brokenshire eine wichtige Rolle. Sein Rückzug ist ein Verlust für Theresa May, zumal Brokenshire als loyal gegenüber der Premierministerin gilt. Zum neuen Kabinettschef machte May den bisherigen Justizminister David Lidington. Lidington war unter David Cameron 6 Jahre lang Europaminister und hatte für einen Verbleib in der EU geworben. Jetzt sitzt er an einer der Schaltstellen für die Brexit-Verhandlungen. Die konservative Partei wird künftig von Brandon Lewis geführt, einem Abgeordneten von der ostenglischen Küste. Er soll die Tories wieder fit machen für junge Wähler und für die bevorstehenden Wahlkämpfe. Eine besonders wichtige Personalie für Theresa May, glaubt der konservative Abgeordnete George Freeman.
This is a chance for her to reshape her vision of what.
Das ist eine Gelegenheit für Sie, Ihre Vorstellungen von der Partei- und Regierungspolitik neu zu gestalten. Wir müssen dringend über unsere intellektuelle Erneuerung, unsere Wahlkämpfe und die Attraktivität für neue Mitglieder nachdenken.
Campaigning renewal and membership renewal.
Brandon Lewis erhält, wie schon sein Vorgänger, einen Platz am Kabinettstisch, allerdings ohne eigenen Geschäftsbereich. Der Umbau von Kabinett und Partei ist für die Premierministerin ein ganz schwieriger Balanceakt, sagt die Tory-Abgeordnete Vicky Ford, aber unbedingt notwendig. Die Partei müsse in diesem Jahr mehr als je zuvor zusammengeführt werden, findet Ford. Die anstehenden Brexit-Verhandlungen würden noch viel komplizierter als die im vergangenen Jahr.
We need to come together this year more than any year. The negotiations this year are going to be even more complicated than last year.
Unangetastet geblieben sind, wie erwartet, die politischen Schwergewichte. Außenminister Boris Johnson darf weitermachen, ebenso Brexit-Minister David Davis, beide bekennende Brexit-Befürworter. Auch Schatzkanzler Philip Hammond und Innenministerin Amber Rudd, beide waren gegen einen Austritt aus der EU, bleiben in der Regierung.
Soweit Thomas Spickhofen aus London. Und wo wir gerade bei Folgen des Brexit sind, Nigel Farage hat ihn jahrelang vorangetrieben, diesen Ausstieg der Briten aus der Europäischen Union. Farage ist der leicht exzentrische Vorsitzende der UKIP, der Unabhängigkeitspartei des Vereinigten Königreichs. Obwohl er die EU hasst, sitzt er als gut bezahlter Abgeordneter im Europaparlament. Und in dieser Funktion hat Farage heute Michel Barnier getroffen, den Chefunterhändler der EU für den Brexit. Und das war ein bizarres Treffen, berichtet Ralf Siener aus Brüssel.
Ohne die EU-Flüchtlingskrise kein Brexit, lautet die These des rechtspopulistischen Brexit-Vorkämpfers Nigel Farage. Aber bis heute habe der Brexit-Chefunterhändler der EU-Kommission nicht begriffen, dass die Massenmigration über das Mittelmeer in die EU letztlich das Brexit-Referendum der Briten entschieden habe, betonte EU-Parlamentarier Farage nach seinem Treffen mit Barnier in Brüssel.
Very interesting. He doesn't understand for one moment that immigration was a big reason that we voted.
Sehr interessant, Barnier hat den entscheidenden Motivationsgrund für die Brexit-Befürworter noch immer nicht begriffen, fasst Farage sein 50-minütiges Treffen mit Barnier zusammen. Offenbar habe die britische Regierung das Thema bei den Brexit-Gesprächen in Brüssel noch gar nicht zur Sprache gebracht, kritisiert Farage das Brexit-Verhandlungsteam von Theresa May.
Perfectly clear to me, the British government hasn't even discussed the subject with him so far.
Großbritannien ist von der in der EU umstrittenen Umverteilung von Flüchtlingen und Migranten gar nicht betroffen. Dennoch hatte Nigel Farage die Flüchtlingskrise vor dem EU-Referendum in Großbritannien zur Stimmungsmache gegen die Europäische Union instrumentalisiert. Nicht zuletzt, indem er immer wieder auf das sogenannte Dschungelcamp in Calais vor dem Eurotunnel hinwies.
I took your questions to Mr. Barnier today.
Er habe die Fragen der Hörer seiner Radioshow heute Barnier vorgelegt, die etwas über den möglichen wirtschaftlichen Brexit-Schaden für die EU erfahren wollten, sagte Farage in Brüssel. Barnier hat Farage klargemacht, dass sich die Europäische Union nicht unter Druck setzen lässt, sondern bei ihrer Haltung bleibt, dass es keine Vorzugsbehandlung für die Briten gibt. Wer im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion bleiben will, der muss bezahlen und der muss sich an die Spielregeln halten. Und wenn Großbritannien beide verlässt, den Binnenmarkt und die Zollunion, dann verlieren die Banken der City of London ihren EU-Zugang. Das steht für Michel Barnier fest. Und auch ein Freihandel Das Abkommen der EU mit Großbritannien ändert daran nichts, denn Finanzdienstleistungen sind laut Michel Barnier grundsätzlich kein Thema von Freihandelsabkommen.
Well, I wouldn't say it's a happy new year to the Brexit deal.
Ich würde nicht sagen, dass dies ein glückliches Jahr für den Brexit-Deal ist, lautet die Farage-Bilanz seines Treffens mit Junkers obersten Brexit-Verhandler. Kurzfristig erleichtere es zwar die Situation nach dem EU-Austritt der Briten Ende März 2019, wenn es bis dahin einen Handelsvertrag gebe. Aber wenn es keinen Brexit-Deal mit der EU gäbe, dann mache ihm das auch keine Angst, betont Nigel Farage. Die EU-Kommission kommentierte das Treffen, um das Farage bereits im vergangenen Oktober schriftlich gebeten hatte, betont wortkarg.
The two men discussed the state of play of Article 50 negotiations.
Beide Männer hätten den Stand der Scheidungsverhandlungen nach Artikel 50 des EU-Vertrages diskutiert, sagte Junkers Chefsprecher. Im Übrigen würden die Brexit-Verhandlungen nicht mit EU-Parlamentariern geführt. Aber Michel Barnier sei immer bereit, sich mit Brexit-Interessenten zu treffen.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info und wir sind zurück in Deutschland. Die Bilder der Wassermassen an vielen Flüssen sehen auch heute noch eindrucksvoll gefährlich aus, aber das Schlimmste scheint überstanden zu sein in Sachen Hochwasser. In Köln zum Beispiel sinkt der Pegel seit dem Nachmittag und auch an Neckar, Main und Mosel atmen die Bewohner auf. Und das gilt übrigens auch für die Flüsse in anderen Teilen Deutschlands, im Norden beispielsweise. Besonders betroffen von diesem Hochwasser aber war und ist der Westen. Hier sind auch die Schäden am größten. Über die Lage im Rheinland, Renate Streit.
Überschwemmte Uferstraßen, Landungsstege und Felder. Es war ein Spektakel für Schaulustige. Steigende Wasserpegel hatten vielerorts, vor allem entlang des Rheins, für Hochwasser gesorgt und viele Menschen angelockt.
Schon interessant, weil ich sage, sonst gehe ich hier spazieren und jetzt ist hier alles nur Wasser. Ne?
Schon beeindruckend und auch
hat uns jetzt doch überrascht in dem Ausmaß.
Ich habe mich gerade gefragt, wie das alles jetzt wieder mal abfließen soll.
So hoch habe ich das Wasser hier noch nie gesehen. Und wir sind extra aus dem Ruhrgebiet hergekommen, um uns das mal anzugucken.
Faszination für Besucher, viel Arbeit für Städte und Gemeinden. Mitarbeiter des Ordnungsamts sorgten dafür, dass die Hochwassertouristen nicht über die Absperrungen klettern. Schon seit Tagen hatte man sich in den von Hochwasser betroffenen Gebieten auf steigende Pegel vorbereitet. Hochwasserwände und Sandsäcke sorgten für Schutz und so konnten größere Schäden vermieden werden. Der Schiffsverkehr wurde bereits am Wochenende eingestellt. Mit knapp 8,80 Metern hat der Rhein bei Köln am Nachmittag seinen Scheitelpunkt erreicht. Ab 8,30 Metern dürfen die Schiffe dann wieder fahren. Das dauert allerdings noch, sagt Otto Schaaf von der Kölner Hochwasserschutzzentrale.
Dieser Pegel wird dann sich doch etwas länger auf diesem Niveau halten und über die Woche dann langsam fallen. Es wird noch ein Weilchen dauern, aber in dieser Woche wird die Schifffahrt sicherlich wieder in Gang kommen.
In Düsseldorf rechnet man in der Nacht mit dem Höchstwert von 8,40 Metern. Entwarnung dagegen an der Weser. Nachdem der Pegel mit knapp 4,80 Metern bereits unter der kritischen Marke liegt, fahren die Schiffe hier wieder. Nur im weiteren Verlauf der Weser Richtung Bremen sind noch einzelne Abschnitte gesperrt. Auch am Rhein im Bereich Rhein-Sieg fallen die Pegel. Doch der Normalzustand ist hier noch nicht erreicht. Wegen überfluteter Gleise fahren noch nicht alle Bahnen nach Fahrplan. Und die Schüler des Franziskus-Gymnasiums auf der Insel Nonnenwert bei Bad Honnef dürfen sich freuen. Weil die Fähren die Insel noch nicht anfahren können, haben sie morgen, wie auch schon heute, noch einmal schulfrei.
Siehste, so hat Hochwasser auch sein Gutes. Machen wir uns nichts vor, Hollywood ist hauptsächlich ein US-amerikanischer Resonanzraum. Filmemacher aus dem Ausland haben hier immer nur eine Außenseiterchance. Vor allem, wenn die Filme nicht englischsprachig sind und die Themen erklärungsbedürftig. Umso bemerkenswert ist jetzt der Golden Globe für Aus dem Nichts, das deutsche Rechtsterrordrama. Und Hauptdarstellerin Diane Kruger war sehr, sehr bewegt, dass dieser Film ausgezeichnet worden ist. Ihre Dankesbotschaft an die Jury klingt so.
Thank you so much, oh Jury. Really, I'm overcome with emotion right now. And Fatih, my brother. Thank you for taking a chance on me, for making this movie. You gave me strength that I didn't know that I had in me.
Tja, Fatih, mein Bruder, danke, dass du mir die Chance gegeben hast und du hast mir die Stärke gegeben, von der ich nicht wusste, dass ich sie besitze. So Diane Kruger. Und der Regisseur selber, Fatih Akin.
How that happened?
Wie konnte das passieren? Das waren die ersten Worte von Fatih Akin, nachdem er auf der Bühne seinen Golden Globe in Empfang nahm. Aus dem Nichts gewann in der Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film. Das NSU-Drama schlug beispielsweise At First They Killed My Father, den kambodschanischen Beitrag, bei dem Angelina Jolie Regie führte, und auch den Gewinner der Filmfestspiele von Cannes, The Square. Doch in seiner kurzen Rede richtete Fatih Akin auch einen Dank an Thierry Frémaux, dem Chef von Cannes. Dort hatte Hauptdarstellerin Diane Kruger eine Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin erhalten.
I want to thank Thierry Frémaux. Thierry, thank you very much for having us. You opened the door.
Kruger spielt in dem Film eine Frau, die ihren kurdischstämmigen Mann und ihren Sohn durch ein rechtsextremes Attentat verliert. Die Geschichte ist angelehnt an die Mordserie des nationalsozialistischen Untergrunds NSU. Am roten Teppich vor der Verleihung hatte Kruger über ihren Regisseur gesagt:
Wir haben uns echt gefunden. Ich glaube, wir haben noch viele Filme miteinander zu machen. Ich mag ihn voll. Also er ist in der Liga der ganz Großen und das hat man jetzt eigentlich auch hier gemerkt, glaube ich.
Möglicherweise verpasst der Golden Globe dem Film Aus dem Nichts den nötigen Schub, um eine Oscar-Nominierung zu holen. Der deutsche Beitrag ist auf der sogenannten Shortlist, also noch im Rennen. In 2 Wochen werden die Nominierungen für die Oscars bekannt gegeben. Akin selbst verglich in einem Interview mit dem Filmportal Deadline den Nominierungsprozess als eine Art Computerspiel, bei dem man verschiedene Level erreichen könne. Und vielleicht schafft es der Film nun doch in ein paar weitere Kinos in den USA. Bislang ist er hier eher in ausgewählten Programmkinos in Städten wie Los Angeles und New York zu sehen. Für Fatih Akin ist Aus dem Nichts so oder so eine Erfolgsgeschichte.
Rassismus hat mich schon immer beschäftigt. Rassismus in Deutschland. Mein Leben lang. Und ich wollte schon immer mal einen Film darüber machen. Und war ein sehr persönlicher Film. Ist ein sehr persönlicher Film. Und es ist halt interessant, wie der persönlichste Film den einen dann doch am weitesten bringt. Ne?
Besonders freut er sich, das Profil seiner Hauptdarstellerin weiter geschärft zu haben.
Es gab was vor dem Film, die Wahrnehmung auf Diane in Deutschland und danach. Und ich bin sehr stolz, da mitgeholfen zu haben. so einen Blick auf eine Schauspielerin zu verändern. Ne?
Zuletzt ging 2010 ein Golden Globe nach Deutschland für das Schwarz-Weiß-Drama Das Weiße Band von Michael Haneke. Im vergangenen Jahr ging Deutschland leer aus. Toni Erdmann musste sich dem französischen Beitrag L geschlagen geben, der dann allerdings nicht in die Endrunde für die Oscars kam. Auch 2008 konnte sich der deutsche Finalist, der Baader-Meinhof-Komplex, nicht durchsetzen.
Bericht von Nicole Markwald für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocke.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.